Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Treibstoff-Podcast. Wir sind inzwischen bei Folge 14 und Janina und ich haben heute wieder mal zwei ganz besondere Gäste dabei, und zwar Sabella und Christoph vom Next Media Accelerator. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid.
Hi!
Hallo!
Hallo auch Janina, schön, dass du da bist.
Hallo ihr drei!
Und schön, dass auch ich da bin. Und bevor wir ins Thema einsteigen, das heute sein wird: Was ist diese NMA eigentlich? Was sind Accelerators und wem nützt das Ganze? Wollen wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen? Und da es ja immer heißt Ladies First, würde ich mit dir anfangen, Sabella. Falls dich noch nicht kennt, wie würdest du dich kurz einordnen? Wer bist du überhaupt?
Hi, ich bin der Mama des Startups bei NMA. Das bedeutet, ich bin da für alles, was sie brauchen. Und offiziell konnte sie mir Program Director nennen. Das ist aber bei uns seit, da wir so wenig Leute ins Team sind, wir haben so unser Rollensystem sehr flexibel, so man macht ein bisschen von alles und das ist genau, was ich mache.
Also du machst mal dies, mal das. Du bist ja auch eine sehr kreativ angelegte Persönlichkeit, denn wer dir auf Social Media folgt, auch sehen, dass du ganz viel malst und so. Und habe ich zumindest mitbekommen. Und ja, das zeugt ja schon von der Kreativität, die bei euch vielleicht auch im Haus herrscht.
Michi hat da ein Faible für, deshalb achtet er
darauf. Ja, genau, ich finde es mal sehr interessant. Ja. Aber du bist nicht alleine da, sondern du hast Christoph Fühning dabei. Du bist jetzt relativ, also nicht neu beim NMA, aber als Managing Director, oder wie ist dein Titel jetzt?
Managing Partner.
Managing Partner, genau. Was ist das überhaupt und wer bist du eigentlich?
Ja, genau, danke erstmal. Ich bin der nicht kreative Teil in diesem Spiel. Ja, genau, ich bin jetzt seit Anfang Juli fest eingestiegen als Managing Partner, das heißt sowas wie geschäftsführender Gesellschafter, und genau das ist es auch. Habe aber jetzt schon ein Jahr auf Freelancer-Basis für den NMA gearbeitet im Rahmen einer Elternzeitvertretung, und dann gab es einfach am Ende die Möglichkeit, fest einzusteigen oder ganz auszusteigen. Da habe ich mich für den Einstieg entschieden. Und auch wie Sabella schon richtig gesagt hat, klingt geschäftsführende Gesellschaft danach viel mehr. Wir machen einfach alle alles. Also gerade kümmere ich mich stark um unseren Umzug, wie wir WLAN und Möbel in die neuen Räume kriegen. Auch das muss sein und alles macht Spaß bisher.
Damit sind wir aber ja eigentlich schon mitten im Thema, weil diese Charakterzüge kennt man ja auch klassisch von Startups. Man macht eigentlich irgendwie alles und es kommt alles spontan rein. Vielleicht mögt ihr einfach beginnt mal erzählen, wofür steht NMA? Was macht ihr überhaupt? Wie lange gibt es euch schon? Wir sind auch ein Startup, oder Christoph?
Wir fühlen uns so.
Wir sind ein Startup. Wir sind aber vielleicht ganz so ein bisschen von unserer Geschichte erzählen. Uns gibt es schon seit 3 Jahren. Und mach weiter, Christoph. Das ist so jetzt zu schwer für das mich auf Deutsch.
Ja. Also uns gibt es seit 3 Jahren. Genau, wir sind ja mal von der dpa initiiert worden, die eine unserer Gesellschafter und Investoren ist. Und wir sitzen jetzt inzwischen auf dem zweiten Fonds, der über 5 Jahre laufen soll. Und wir investieren in mediennahe Technologie-Startups aus Zentral- und Nordeuropa, aus dem Baltikum, aus Israel und ein bisschen aus den USA. Das sind so die Märkte, mit denen wir bisher die besten Erfahrungen haben. Uns geht es darum, Lösungen zu finden, die unseren Investoren helfen, in die Zukunft zu kommen, in eine digitale Zukunft. Also wir alle wissen, wie der Medienmarkt heute dasteht, dass die klassischen Ausgangsformen Probleme haben, ob Print oder klassisches TV. Irgendwie erwarten wir alle, dass die Abrisskante kommt, und die Zukunft wird darin bestehen, sicher, dass wir Umsatzwege oder Vermarktungswege finden, die es heute noch nicht gibt. Und
ich muss aber dazu auch was ergänzen, auch wenn das von der BA vor 3 Jahren initiiert wurde, wir sind total unabhängig und das ist cool. Wir haben über 30 Investoren jetzt aus Deutschland und Österreich. Und das bedeutet aber nicht, dass sie uns das Startup auswählen. Wir natürlich gucken immer, was für Startups da gibt, die sie, als Christoph das gesagt hat, helfen konnten oder inspirieren konnten, also zusammenarbeiten, eventuell, dass sie eventuell zusammenarbeiten. Aber ja, wir sind total independent.
Das ist auch, ich mache einfach weiter, ja. Das ist auch ein Unterschied unbedingt zu dem klassischen Corporate Accelerator Modell. Also wir haben halt einen Fonds, wir haben 30 Investoren, da gab es auch bei der Zeichnungsfrist eine Tranchengröße, also dass das ungefähr gleich verteilt bleibt, dass da keiner dominiert. Und wir haben jetzt halt nicht das Geld von einer Firma, die sagt, wir brauchen jetzt auch mal interne Innovation auf eine neue Weise, sondern wir sind echt draußen am Markt, im guten wie in schlechten Zeiten. Also auch wenn es gerade um Folgeinvestitionen und Ähnliches geht halt, da müssen wir echt gemeinsam mit den Teams rausgehen und VCs suchen und Kontakte suchen, die uns da helfen.
Das heißt, ihr sammelt im Grunde Geld von Investoren ein oder ihr findet Investoren, die das unterstützen. Mhm. Und dann bietet ihr Startups ein Programm an, in welchem ihr die Startups betreut und dieses Geld an die ausschüttet, wo es nötig ist.
Genau, also die können sich bewerben für das Programm und es gibt drei Modelle, auf die man sich bewerben kann. Also man bewirbt sich aufs Programm und dann gibt es drei Modelle, in denen es abgewickelt wird und da geben wir halt bis zu 50.000 Euro und nehmen dafür bis zu 10% der Anteile des Startups. Das ist so ein echtes unternehmerisches Engagement. Es gibt eine Version, wo wir kein Geld geben und nur 3% nehmen. Das klingt erstmal ein bisschen lustig, aber das ist vor allem halt für Teams interessant, die schon weiter sind. Also die 10%, 50.000 Euro nehmen Startups, die relativ früh sind, die wirklich das Geld noch brauchen, um ihr Produkt zu bauen. Das andere nehmen Startups aus Israel oder wo die einfach nur, die schon weiter sind, aber diesen großen Markt brauchen, den wir bieten können, weil wir sagen, wir bringen dich an einen Markt mit 100 Millionen deutschsprachigen Endkunden und das ist für baltische oder israelische oder so Startups einfach ein großer Hebel.
Die Startups sind ja immer nur eine gewisse Zeit unter eurer Betreuung, ein halbes Jahr ist das, glaube ich. Beschränkt sich dann dieser Anteil, also auf welchen Zeitraum beschränkt sich das? Wenn du zum Beispiel sagst, ihr gebt den Summe X und habt dafür 10% der Anteile, ist es dann auch auf einen gewissen Zeitraum beschränkt? Oder?
Nein, so alle Teams müssen auf jeden Fall bei uns 6 Monate bleiben. Es gibt so die ersten 6 Monate sind Januar bis Juni und dann die zweite, so nächstes Batch würde dann Juli bis Dezember anfangen. Wir machen das immer so 2 Batches im Jahr und alle Startups müssen mit uns bleiben. So unabhängig von welche Programm sie ausgewählt haben, mit weniger oder mehr Anteile, mehr oder weniger Geld. Und natürlich, so warum, und ich erzähle das auch, ist, wir denken und wir glauben und wir sind darüber überzeugt, dass am stärksten, oh, dieses tut mir leid, dass am wichtigsten Punkt unser Programm und am besten, was wir machen, auf jeden Fall ist Netzwerk. Und Netzwerk bedeutet, du musst auf jeden Fall bei uns sein, weil wir können viele Intros machen, wir können viele Leute einladen, wir können die Teams zu viele Mediahäusern mitbringen für die Zusammenarbeit. Aber wenn sie da nicht sind, dann macht alles keinen Sinn.
Unterstütze ich, aber ergänzend nochmal zu der Frage, nein, das endet dann nicht. Also das Programm sind einmal 6 Monate, aber das meinte ich halt, wir sind echt Gesellschaft und wir geben Geld und wir sitzen beim Notar und wir stehen im Handelsregisterauszug und wir sitzen in den zukünftigen Gesellschafterversammlungen, wenn es sein muss, wenn wir uns nicht jetzt irgendwie schlau vertreten lassen können. Also es ist ein echtes Engagement und wir haben jetzt im Portfolio über 40 Teams inzwischen. Wie es bei Startups dazu gehört, gibt es auch ein paar, denen es schlecht geht, aber wir haben wirklich welche aus den allerersten Batches, mit denen wir noch eng zusammenarbeiten, weil das ist ja der Punkt, wo es dann schön wird, wenn die erste Folgefinanzierungsrunde machen, wenn die wirklich Wachstum aufnehmen, die ersten gehen in die USA, das ist halt super.
Ich muss aber auch was dazu sagen, wir sind bereit auch für alles bereit. Ne? Die sind Startups, die ganz froh bei uns sich bewerben und es kann sein, dass nach 6 Monaten die nicht mehr gibt. Und das ist passiert. So, wir müssen auch natürlich darüber sprechen, dass wir so mehrere gute, erfolgreiche Startups hatten. Und auch andere, die nach 6-8 Monaten so weg sind und gibt es nicht mehr. Nicht so viele, so das Prozent ist extrem positiv, aber passiert.
Das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Dass wenn man so in einem Startup sich engagiert, die Gefahr mitschwingt, dass es vielleicht nicht klappt oder beim nächsten Mal erst klappt oder so. Ihr seid ja ein Accelerator, der sich auf Unternehmen spezialisiert, die mit Medien zu tun haben. Im weiteren Sinne, könnt ihr irgendwie das einordnen? Was heißt das denn, die Next Media quasi mitzugestalten?
Also ich würde es mal versuchen. Es gibt ja eine klassische Medienwertschöpfungskette. Also ich erstelle Content, ich verteile Content, ich monetarisiere Content. Also immer darum geht's. Und ein bisschen links und rechts davon. Also wir hatten jetzt ja, war ja bekannt, erster richtiger schöner Exit jetzt aus dem neuen Fonds war ja hier ASAP Industries, die im Freelancer-Management aus der Agenturwelt kommen. Also wir haben Medien und Marketing zusammengefasst. Unsere Investoren sind ja auch Medienhäuser und Agenturen. Wir haben also Digitalagenturen als Investoren. Aber ich muss mich schon immer damit beschäftigen, wie vermittle ich Botschaften, Content in irgendeiner Form und dann auch alles drumherum, die Technologie, die halt dafür notwendig ist, bis hin zur Monetarisierung. Ist uns auch wichtig, dass wir über AdTech und sowas sprechen und immer diese Diskussion, kostet Content im Internet Geld oder nicht? Also auch vorm Internet gab es Paid-Content und über Werbeerlöse finanzierten Content und das war's. Und das ist ja auch heute noch in weiten Teilen im Digitalen so und da sind wir für alle Spielarten offen.
Würdet ihr sagen, dass es euch auch die Akquisition von neuen Startups erleichtert, dass ihr jetzt schon ein bisschen länger am Markt seid? Weil ich meine, es gibt einfach grundsätzlich relativ viele Accelerator-Programme. Wahrscheinlich haben viele auch einen anderen Fokus. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jemand gibt, der sich auch so in der Medienbranche platziert wie ihr. Aber ich denke, der Wettbewerb nimmt natürlich zu. Was ist so?
Nein, ganz ehrlich, wir sind das Media Accelerator Europas, ganz ehrlich. Wir sind so am längsten da. Wir kennen ein paar Incubators oder andere Labs, die auch so mit Medien sich beschäftigen. Die sind aber überhaupt kein Wettbewerb. Wir arbeiten in Europa jetzt zusammen und wir haben ein extrem gutes europäisches Netzwerk gebaut in den letzten drei Jahren. Auch so international, Tel Aviv sowie Israel, Tel Aviv ist so New York. Und wir machen weiter und wir werden immer so größer und besser. Und wir haben auch in den letzten drei Jahren extrem viel gelernt. Und werden so, ich bin extrem positiv hier, wir machen das jedes Mal besser und besser. Und natürlich, wir sind dadurch bekannter geworden. Und die Qualität an Bewerbungen sind auch viel besser jedes Mal. So, ich bin mega positiv und überzeugt. Hat alles, so, alles klappt mega gut. Ist ja überraschend gut.
Also werden die Startups auch besser, dass sie von Anfang an schon besser wissen, worauf es ankommt?
So, ich glaube, sie bewerben sich jetzt, weil sie uns kennengelernt haben und sie wissen, was wir wollen. Und damals haben wir viele Bewerbungen auch bekommen, aber die Qualität war schlecht, weil sie nicht wussten wahrscheinlich, worauf wir suchen.
Ja.
Es kann sein. Ich habe auch keine Antwort dafür, aber es ist nur viel besser geworden.
Wie läuft denn die Auswahl ab? Also ihr habt dann wieder einen neuen Batch, ihr habt eine gewisse Anzahl von Bewerbungen, die natürlich deutlich die Plätze übersteigt. Wie geht ihr da vor? Habt ihr immer das gleiche Prozedere oder habt ihr es vielleicht auch weiterentwickelt oder anders gemacht?
Also das hat sich bestimmt weiterentwickelt, das war vielleicht vor meiner Zeit und wie es jetzt läuft, kann ich erzählen. Und zwar, man kann sich bei uns eigentlich immer bewerben über die Website, aber es gibt dann nochmal einen bestimmten Zeitraum, wo wir es auch wirklich stark kommunizieren. Und für so den letzten Batch hatten wir circa 150 Bewerbungen online im Tool. Also wir haben so ein Tool, mit dem wir arbeiten, wo dann die Bewerbungen automatisch reinlaufen. Wir haben einen Fragebogen dahinterlegt. Also da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, weil wir wirklich nach der Motivation fragen. Und warum gerade ihr und was habt ihr für eine Lösung? Und man muss auch ein Pitch Deck hochladen und Finanzzahlen, geplante und ähnliches. Also das nehmen wir schon ernst. Und aus den 150 werden dann am Ende 8 und der Funnel ist am Anfang relativ breit und dann sortieren wir ehrlich gesagt viel aus, ob Indien oder Brasilien, wo wir einfach sagen, dann kommt nicht der Punkt, wir wollen ja auch nach den 6 Monaten weiter zusammenarbeiten und dann muss man da auch mal hinkommen oder man muss irgendwie in Kontakt bleiben können und da ist erfahrungsgemäß halt ein engerer Radius tatsächlich praktikabler. Abgesehen davon, dass manche Märkte ja auch im Entwicklungsschritt noch ein bisschen weiter hinter unserem Markt sind. Und dann ist es wirklich so, wir gucken im Kernteam auf die Bewerbung. In dem Tool können auch unsere Investoren mitgucken. Die können wir dann aktiv ansprechen darüber und sagen, hier bitte, wäre das was für euch? Also brennt euch die Frage auch unter den Nägeln, weil da glauben wir gar nicht, dass wir es alleine wissen. Und am Ende haben wir eine bestimmte Anzahl, kann ich jetzt nicht sagen, wie viele das dann waren, mit denen wir einen Call machen. Das ist wirklich eine halbe Stunde Skype-Call, Video-Call. Da hat jeder auch dieselbe Zeit. Auch wenn ein Team aus Hamburg sich bewirbt, kriegen die nur 30 Minuten dann halt im Büro ohne Skype, aber dass man da ungefähr gleiche Bedingungen hat. Und am Ende treffen wir die Entscheidung, das ist auch, glaube ich, wichtig, was Sabela vorhin sagte, da redet uns jetzt auch keiner rein. Also wir fragen die Investoren, die wir haben, aktiv um Input, aber wir entscheiden. So, und natürlich berücksichtigen Input, aber da sagt jetzt keiner, nee, die dürft ihr nicht nehmen. Also wir gucken natürlich ein bisschen nach Wettbewerb zu früheren Batches, also dieselbe Idee, 2 Batches später nochmal zu haben, ist halt irgendwie für uns sinnlos, aber das läuft eigentlich sehr gut und relativ strukturiert.
Du hast ja vorhin gesagt, die Medien, also die Wertschöpfungskette in den Medien ist im Grunde heute noch so ähnlich da wie früher, ne? Aber trotzdem ist durch die digitale Transformation und so ganz viel Raum für Innovationen da. Ist das auch so ein bisschen der Antrieb von euch als NMA, warum es euch überhaupt gibt? Also euer Claim ist ja auch Innovate or Die. Warum stirbt man denn, wenn man nicht innoviert?
Das ist so lustig gedacht. Diese Innovate or Die ist ein lustiges Claim. Wir hatten so ein paar Leute, die uns angesprochen haben und meinten, wow, ihr seid mega radikal. es ist nur Spaß. Ne? So, ja. Natürlich, ich glaube, so, und jetzt spreche ich persönlich, ja, man muss entweder innovieren oder irgendwann wird das überhaupt nicht klappen. Und von daher, so die Innovator 3 passt uns auch ganz cool. Wir sind kreativ, ein bisschen verrückt und wir glauben daran an neue innovative Sachen. So, why not Innovator 3?
Ja, und ich glaube auch, dass da ein Kern weiteres, also es gibt ja, ihr kommt auch aus der Medienwelt, die Schlagzeile Print sterben oder so kennt ihr auch, also das kommt ja nicht von uns. Das kann man aber auch in anderen Branchen sehen, also Wirecard jetzt höher bewertet als die Deutsche Bank, wer baut die besten Elektroautos, das ist halt nicht mehr Daimler. Also wir haben ja an vielen Stellen unserer Industrielandschaft das Problem, dass die Innovationen nicht mehr originär aus den großen klassischen Unternehmen kommen und dass es dann aber irgendwo sie trotzdem gibt. Also es ist ja nicht so, dass einfach nichts passiert. Es kommen ja andere Menschen in die Märkte und das wollen wir ja unterstützen. Also wir holen ja auch nur Teams von außen. Es kommt ja jetzt zu uns kein Team, das ein Investor sagt, hier aus meiner Produktinnovationsabteilung stelle ich mal Leute für 6 Monate frei. Das funktioniert nicht. Wir nehmen auch keine Gründer, die nebenher noch eine Agentur oder irgendwas anderes laufen haben. Wir wollen wirklich nur Gründer, die sagen, das Ding, da verbringe ich jetzt die nächsten Jahre 120% meiner Zeit. Und dann glauben wir halt auch an die Story. Sonst wird das schwierig mit dem Innovate-Thema, weil irgendwie nur, es geht halt nicht um inkrementell irgendwas verbessern. Es geht wirklich um was Neues.
Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Vision für die Startups, weil wenn sie sich daran halten, dann haben sie, glaube ich, schon ziemlich gute Chancen. Wenn sie innovativ sind und dann noch ein bisschen Handwerkszeug durch eure Unterstützung und auch wie schreibt man den Businessplan richtig und wie kommt man zum richtigen Zeitpunkt irgendwie an die richtigen Kunden, dann ist ja schon mal ein Teil der Arbeit irgendwie getan. Wie sehen denn jetzt so diese 6 Monate aus? Könnt ihr dazu was sagen? Gibt es ein festes Programm? Gibt es irgendwie so Milestones, wo sich zumindest alle mal zusammentreffen?
Genau, so. Es gibt auf jeden Fall einen Kickoff. Die erste Woche ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Wir treffen uns alle zusammen. Wir erzählen die, was wir erwarten und natürlich, was sie auch von uns erwarten. Wir pitchen alle voneinander. Das sind Tage, wo wir alle ins Team, in NMA verstehen wollen, was sie tatsächlich machen und was sie geplant haben. Und wir gucken auch, was für Partners und Investors wir haben, die mit denen wir vernetzen können. So, es ist extrem intensiv. Wir arbeiten nicht nur am Produkt, sondern auch also mit Sales und so. So, es gibt verschiedene Workshops am Anfang. Und dann, wir gucken gemeinsam, worauf was sie genau brauchen. Und es ist total anders, ein Programm von das nächste Programm. Es gibt Batches, in denen die sehr jung sind und brauchen viel mehr Unterstützung. Bei anderen Batches, die sind schon meistens so Profis und sie brauchen mehr zu weniger Hilfe. Und wir passen uns ein bisschen auf. Natürlich, alles brauchen ein paar Dinge, alle, zum Beispiel Pitch-Training oder Sales-Training. Das sind feste Workshops, die wir immer zusammen mit ihnen organisieren. Und dann wir gucken so nach Bedarf, was sie brauchen. Und wir versuchen, die immer in Kontakt mit Mentoren zu bringen und alle für sie organisieren. Wir haben auch dazu noch Open Houses, Pitch-Events, Roadshows und ein Non-Stop-Programm. So, das ist auf jeden Fall, sie werden sich nicht langweiligen.
Was wichtig ist, also A, wir haben kein Curriculum wie manche andere Programme, also es ist nicht so verschult. Wir wollen unabhängige Unternehmer da fördern und unterstützen. Wir sind nicht Lehrer oder Coaches oder sonst was. Manchmal nehmen die auch einen Ratschlag nicht an, das ist dann halt so. Was für uns wichtig ist, wo wir also fest dran glauben und was auch der Erfolg zeigt, wir machen halt mit denen viele Termine, um sie halt mit unseren Investoren zu vernetzen. Also es gibt einen Tag im Programm in Hamburg, wo alle regional Verleger oder Verlage zu uns kommen und sich die Teams angucken. Es gibt dasselbe jetzt nochmal zum ersten Mal mit Agenturen. Aber wir fahren auch mit allen Teams für 2 Tage nach Berlin und toben da 2 Tage durch die Stadt und haben dann 8 oder 10 Stationen, wo die alle immer wieder pitchen. Also am Ende von den 2 Tagen hat man jeden Pitch 8-mal gehört. Das ist auch anstrengend, aber gehört halt dazu. Wir machen einen Termin in München den ganzen Tag. Also wir tragen die halt auch also gewissermaßen zu ihren potenziellen Kunden und Investoren. Und das ist für uns halt ein wichtiger Bestandteil. Und dann gucken wir auch, wo wir sie vernetzen können. Jetzt planen wir gerade, was wir zur Dimexco machen. Das geht halt nur immer im 2. Halbjahresbatch. Im Frühjahr ist dann wieder Online-Marketing-Rockstars. Also da müssen wir halt gucken, welche Veranstaltungen und Formate gibt's, die für unsere Teams interessant sein können. Da kommt aber dann auch wieder das Alumni-Thema. Da nehmen wir dann ab und zu natürlich auch mal welche aus früheren Batches mit, die dann vielleicht schon einen Schritt weiter sind.
Genau, das ist auch sehr interessant, dass alle Teams zusammenarbeiten, nicht nur die, die im Bad sind, aber die, die damals da waren. Wir sind immer bei Slack connected, Days and Nights, so viele Male. Es ist auch sehr schön, wenn so ein Team eine Frage hat und andere Team das schon erlebt hat und das beantworten kann. Das ist key. Family, so NMA Family ist extrem wichtig. Ja, und das gehört zum Programm dazu.
Das wollte ich gerade noch fragen, weil gerade wenn die Teams so viel auch zusammen lernen und zusammen arbeiten müssen und so, also es scheint ja bei euch zu funktionieren, weil du es gerade schon gesagt hast, es gibt dann dieses Family-Gefühl, aber ist es nicht auch manchmal vielleicht so, dass wenn das Startups sind, die vielleicht ähnliche Richtungen gehen, dass es dann teilweise eine Konkurrenz gibt schon im Batch oder passiert sowas bei euch eigentlich nicht?
Ich habe nur Startups, die zusammengearbeitet haben, gesehen. Und natürlich, wir sind nicht doof, wir würden immer so darauf achten und immer die Startups fragen, ey, guck mal, wie mögen diese Team, was denkt ihr? Wir hatten so ein Ding, wir organisieren auch Events, als ich gesagt habe, in USA und Tel Aviv. Und wir hatten einen Roadshow in New York gehabt und wir wollten eine Startup von unserem europäischen Network auch dazu einladen, die ein bisschen ähnlich war, ja. So eine... womit wir zusammenarbeiten, und wir haben sie einfach gefragt, was denkst du? Denkst du, dass wir diese andere Startup einladen sollten? Und sie meinten lieber nicht. Und wir haben gesagt, okay, alles gut. Aber die waren nicht eine Startup, wo wir so investieren hatten. Das war nur aus unserem Netzwerk, weil, als gesagt, wir wollen kein Konkurrenzgefühl haben, sondern einfach zusammen mit das Media Innovation Netzwerk in Europa zusammenarbeiten.
Gibt es so Dinge, die ihr immer wieder seht, wo ihr sagt, das sind so typische Fehler, in die man immer, oder Startups mit gerade vielleicht jüngere Startups, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die gerade erst gegründet haben, irgendwie so klassisch reintappen?
Also Fehler finde ich zu hart, fällt mir vielleicht auch noch was ein, was wir gemacht haben, seit 2 Batches jetzt, dass wir einen eigenen Sales-Workshop machen, weil wir natürlich merken, in dieser Startup-Welt, viele, also alle lieben ihr Produkt und haben eine Idee. Und dann lieben sie auch die Technologie, die dahinter liegt. Also das sind die beiden Themen, Product und Tech, daher kommen die. Dann denken sie auch noch über ein Geschäftsmodell nach, aber weil sie natürlich jung sind und dynamisch, glauben sie, dass diese Lösung, die sie da haben, einfach sowieso alle überzeugt, weil es ja so naheliegend ist, dass es schon immer jeder gebraucht hat. Und dieses Thema Sales, das hat immer noch so ein bisschen dann dieses Anrüchige von Klinkenputzen und ich weiß nicht was. Das finde ich persönlich schwierig und das versuchen wir ihn gerade zu ändern, weil ohne Sales wird es halt irgendwie schwierig da draußen. Und das ist etwas, in keinem Gründerteam eines jungen Startups gibt es von Beginn an einen Sales-Verantwortlichen. Und das versuchen wir zu vermitteln, dass einer den Job halt machen muss. Und wenn ich mir extern einkaufe, wird das halt richtig teuer. Und wir geben viel Geld für externe Entwickler und sonst was aus. Aber da muss halt meistens das Gründerteam auch raus, weil der Kunde will auch die Gründer sehen.
Die können es auch teilweise auch besser verkaufen, gerade weil sie es erfunden haben, ne? Weil sie auf die Idee gekommen sind. Das ist sehr überzeugend. Eigentlich sind sie ja prädestiniert, gute Verkäufer zu sein, ne? Denn sie brennen ja für ihre Idee mehr, als jeder Verkäufer es tun würde.
Ja, aber du machst nicht aus jedem Entwickler einen guten Verkäufer.
Ja, das stimmt.
Ist halt
ja.
So. Das stimmt. Muss man dann auch akzeptieren. Aber darum, so wie wir auch immer sagen, Isabella macht viel im Pitch-Bereich, dass wir gleich immer sagen, entscheidet euch früh, wer auf der Bühne steht beim Pitch. Wir wollen nicht jedes Mal einen anderen sehen und dann vergleichen müssen. Am Anfang muss klar sein, mit dem üben wir das jetzt 6 Monate, damit es am Demo-Day hinten auch sitzt. Und dasselbe ist ja bei Sales und ähnlichen Themen auch. Die Entwickler wird ja auch keiner durchtauschen.
Würdet ihr sagen, dass es dann einfacher ist, wenn man Startups hat, wo die Gründer, wenn es mehrere Gründer sind, unterschiedliche Charakteren sind? Also der eine vielleicht eher aus dem Entwicklerbereich kommt und der andere aus dem BWLer-Bereich, weil man diese Aufgaben am Anfang dann zumindest irgendwie ein bisschen aufteilen kann, oder?
Aber natürlich, natürlich. Und wir sagen immer, ein Gründerteam wäre tatsächlich am liebsten von einem Entwickler, einem Businessman und einem Designer, ne, gemacht. Das ist etwas, was wir immer so, auch so wie beim Hackathons, ne? Das ist wirklich das beste ideale Team, weil wenn du es bei Leuten hast, die gar nichts entwickeln können, was sollte das? Oder wenn du hast ein Team, die nur alle Entwickler sind und sie sich nicht verkaufen können, dann ist es auch sehr schade.
Die Frage, ob man dann das Glück haben muss, dass man, weil man gründet ja oft mit Leuten, die man schon kennt, ne? Dass man dann einen Businessman und einen Designer kennt, wenn man Entwickler ist. Oder ob es dann, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Börsen oder so, wo man sagen kann, hey, ich bin ein Entwickler, aber ich möchte gerne ein Unternehmen gründen. Also man findet sich irgendwie, vielleicht wird das mal eine Idee.
Also ich glaube, es gibt tatsächlich so Facebook-Gruppen und sowas, aber ich glaube, also als Entwickler hast du nie Probleme, ein Team zu finden.
Das stimmt.
Aber ich habe ein gutes Beispiel. Wir hatten einmal eine Startup gehabt, die sehr schlecht gepitcht haben. Sehr schlecht, super schlecht. Und ich war so ein bisschen, ich dachte, oh meine Güte, no, wie kannst du das vorstellen? Dein Produkt ist so gut. Egal, die sind so weit gegangen. Sie haben so mehrere viele Kunden gewinnen. Und momentan läuft die Startup richtig gut. So manchmal denkt man, okay, ich muss nur bitten. Nein, es geht darum, wenn dein Produkt gut ist und du irgendwie das zeigst und alle überzeugst, es ist auch okay. So, guck mal, das war ein gutes Beispiel, wo man nicht richtig gut sich verkaufen muss, sondern das Produkt einfach zeigen und alle überzeugen.
Es ist dann immerhin authentisch, auch wenn sie sich selber nicht so gut verkaufen können, wenn sie so hinter ihrem Produkt stehen, dann läuft es vielleicht trotzdem.
Genau, da würde ich auch gerne mit euch besprechen, was sind denn gerade so, also nicht nur, was macht ein gutes Produkt aus, aber was kommt denn heutzutage gut an, wenn es darum geht, Innovation auch voranzutreiben in der Medienbranche? Könnt ihr so Themen feststellen, die in den ganzen Startups, die ihr kennengelernt habt, in den ganzen Batches immer wieder vorkommen oder die gerade, also wo viele Ideen entstehen oder vielleicht auch noch Bedarf ist?
Das sind dieselben Themen, die die Medienindustrie generell umtreibt. Also jetzt gerade ist halt VR, AR ein Thema, das war es ja vor 3 Jahren noch nicht. Wir haben erstaunlich wenig, haben wir gerade diskutiert, Blockchain-Themen. Ich glaube, wir hatten keine einzige Blockchain-Irgendwas-Bewerbung für den aktuellen Batch. Mhm. Und wir hatten ja vor 2 Batches schon ein Startup aus dem Bereich. Das kommt anscheinend noch nicht so durch. Also da sind die Trendthemen sind eigentlich dieselben, die die Industrie in Summe bewegen. Da sind halt dann die Startups häufig schneller oder einen Schritt weiter. Aber alles rund um Video, Storytelling und natürlich auch Vermarktungslösungen in dem Umfeld. Das sind, glaube ich, nicht, dass die Startups andere Ideen haben oder andere Themen adressieren. Die gucken nur anders drauf.
Ja, ich glaube, manchmal sind es vielleicht auch schon zu weit, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade das Blockchain-Thema für den Massenmarkt noch zu kompliziert ist und das nicht so richtig verstanden wird und das irgendwie so ein Hype-Begriff war im letzten Jahr, aber jetzt schon wieder so ein bisschen verschwunden zu sein scheint aus der öffentlichen Wahrnehmung. Also ne, da ist dann manchmal vielleicht so das klassische Thema das Bessere.
Wobei dazu vielleicht noch Massenmarkt, der absolute Großteil unserer Startups und auch auf unsere Empfehlungen, mit wem können wir am besten arbeiten, sind meistens B2B-Lösungen. Mhm. Also wir sind wenig, also wir hatten mal auch welche, die sagen, wir werden das nächste Social Network für irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Das ist halt schwierig einfach zu sagen. Ja, das ist auch schwierig aus einem deutschsprachigen Raum heraus. Also da muss man schon mal reden.
Wir haben aber probiert. Ja, wir haben getestet und experimentiert. Ne? So, wir sind ganz offen. Jetzt aus Erfahrung können wir sagen, nein, lieber nicht.
So, aber was halt bei uns gut klappt, ist, wenn man sagt, ich verstehe, wie die Branche funktioniert und ich biete Lösungen, mit denen die heutigen Anbieter sich ändern können, besser werden können. Das ist ja dann richtig spannend.
Der neue Batch läuft jetzt seit 1,5 Monaten. Könnt ihr da vielleicht so 2-3 Mal kurz rauspicken und vorstellen? Dann wird es ein bisschen anschaulicher.
Das ist mal schwierig, wir haben 8. Also wir haben eine schöne Streuung. Also erstmal, was wir toll finden, weil du fragst schon nach Vielfalt im Team der Fachkompetenzen. Wir haben ja 4 deutsche, 4 internationale Teams. Wir haben Teams aus Finnland, Estland, Polen und
Israel.
Und
Deutschland.
Ja genau, 4 deutsche. Das ist für uns auch in der Zusammenarbeit dann auf der Fläche super spannend. Wir haben eine Spannbreite, wo fange ich an? Wir haben ein Thema aus dem Kinoumfeld, das haben wir, glaube ich, zum ersten Mal, darum darf ich das erwähnen. Wir haben jemanden, der sagt, dass aus Babelsberger Umfeld kommt, er kann den Netflix-Algorithmus, also das so, du willst als nächstes das gucken, auf die Kinowelt übertragen, dass Menschen genauer gucken, was sie vorgeschlagen bekommen, was sie interessiert, und aber die Kinobetreiber auch wissen, wen interessiert denn was und so weiter, und man daraus halt schöne Geschäftsmodelle bauen kann.
Ich finde zum Beispiel auch sehr interessant ein Thema aus Estland. Das ist das erste Mal, dass wir ein Team aus diesem Land haben. Das sind 2 Mädchen und ein Typ. Das ist auch cool, dass sie Female Gründerinnen sind. Female Gründers. Doch, Female Founders sind. Dankeschön. Es ist so heiß.
Ja,
und ja, sie machen ganz einfach, sie erlauben, dass alle ganz einfach mit so einer Mobile App Videos für Social Media Advertisement drehen, so was damals viel gekostet hat, oder man brauchte so ein Videoteam, schneiden, Cut, hier, da, Sound. Du kannst jetzt aber ein Video für deine Social Media Kanäle innerhalb ein paar Minuten fertig schaffen. Das finde ich sehr cool und mega klug.
Wir würden uns als Beta-Tester
sehr gerne.
Das bräuchten wir tatsächlich, ja. Also dadurch, dass ihr ja in den digitalen Medien vor allem natürlich unterwegs seid und dort nach Unternehmen und Ideen sucht, wird die Welt ja auch kleiner. Also ihr könnt ja mit Teams aus Deutschland zusammenarbeiten, aus Israel, habt ihr ja schon gesagt, Estland, Polen, Amerika und so. Findet ihr, dass das für den Startups mehr Chancen bringt, weil man mit so vielen Leuten sich vernetzen kann? Oder ist das auch problematisch, wenn man weltweit konkurrieren muss?
Ist ja egal, ist halt so. Also ja. Wir werden es nicht ändern. Also es gibt so ein paar Punkte, da sage ich das auch ganz klar. Dieses klassische Love it, change it, leave it, das werden wir nicht mehr ändern. Ja. So, und natürlich muss ich gucken, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ein neues, was es in der Politik immer gibt, wo kommt das nächste europäische Google her? Ich frage immer nach, was soll denn nach dem Brexit die Sprache des nächsten europäischen Giganten werden? Das wird halt schwierig irgendwie. Also von daher, klar, gucken wir alle nach links und rechts und international, aber das ist halt so, das ist der Markt, in dem wir uns tummeln. Aber jetzt unsere Zielgruppe ist ja zum Teil halt deutsche regionale Zeitungsverlage. Die sind ja ein spezieller Markt, weil sie regional abgegrenzt sind und dadurch haben wir auch diesen Austausch. Also die Mittelbayerische Zeitung und die Neue Osnabrücker Zeitung sprechen sehr offen darüber, was sie mit unseren Startups erleben, weil sie sich nie Konkurrenz machen werden wirklich und können dadurch gemeinsam davon lernen, dass sie sich das teilen, das Wissen. Und das ist halt in unserem Format das Spannende. Da muss ich nicht nach Amerika gucken. Durch ein israelisches Team hat man automatisch diesen Blick, weil die gucken immer im zweiten Schritt schon direkt in die Staaten rüber. Das ist halt spannend. Aber wie gesagt, wir haben auch andere Teams, die selber den Schritt schon gemacht haben. Klar muss ich danach gucken.
Ich weiß nicht, ob das zu Timmer passt, aber ich muss auch was dazu sagen, wegen der ganzen Internationalisierung. Ich war auch von Anfang an sehr überrascht, dass regionale Zeitungen sehr gut mit internationalen Teams umgehen. Sie sprechen alle Englisch und bei uns ist alles wirklich international. So am Anfang, ich dachte, wow, die werden überhaupt nicht sich trauen, auf Englisch zu reden. Und ich dachte, wow, was konnten wir jetzt machen? Sie machen aber das und sie testen auch sehr glücklich mit internationalen Teams und sie verstehen sich. Das ist so ein guter Schritt.
Da traut man den Medien vielleicht auch zu wenig zu manchmal. Irgendwie trennt man das immer so ein bisschen, so die neuen Medien und die alten Medien. Aber irgendwie arbeiten ja überall Leute und ich glaube auch manchmal, ja, muss man denen ein bisschen mehr zutrauen und ein bisschen mehr zumuten.
Könnt ihr sagen, was die verrückteste Idee war oder das verrückteste Startup, besser gesagt, das ihr gefördert habt? Vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Favoriten.
Verrückt?
Ein Verrückter ist ein Typ, der zu uns mit so einem Schild gekommen ist und hat gesagt, ich suche Investment. Und er stand 48 Stunden vor einer Tour und hat uns gebeten, so Kontakte für ihn zu machen. Ich glaube, das war ziemlich verrückt.
Und habt ihr ihn genommen?
Ja. Wir waren auch ein bisschen verrückt.
Ja, sehr gut. Hast du noch irgendein Startup, das dir im Kopf geblieben
ist? Ich habe jetzt meine Historie ein bisschen kürzer. Ich will nicht so richtig, also verrückt nicht, aber...
Ich habe noch ein anderes. Okay, bitte. So, ein Team aus Island, die den ganzen Tag ohne Schuhe rumgelaufen sind. Und ja, so Island ist Island, ne? Ich bin eine Spanierin und sie haben wirklich die Gefühle nicht geäußert. Die waren so mehr als so Eisleute und für mich war es so, wow, cool, ihr seid mehr auf der Rücken. Sie waren aber extrem intelligent und haben immer abends Chess gespielt. Ja. Immer so ohne Schuhe und gechillt im Büro und das war so, okay, wow, ihr seid crazy, crazy.
Vielleicht einfach nur eine andere Kultur.
Ja, ja, nein, und Startup-Kultur plus Island-Kultur plus, ja, so alles plus kreative Menschen zusammen, so, man kann das nicht, ich kann nicht sagen, warum, aber es gibt so viele crazy, creative Leute. Ich muss aber auch dazu sagen, die erfolgreich sind, sind nicht nur die, die am craziest, so am verrücktesten sind, sondern die auch ein bisschen so Business-Intelligence haben.
Wie läuft es mit der Unterkunft, wenn so jemand jetzt aus...
Wenn ihr bitte eine Wohnung habt oder Wohnung zu untermieten habt, meldet ihr euch bei uns. Wir brauchen die dringend.
Okay.
Ja.
Aber also generell ist das ein Thema, wo wir sagen, wir helfen. Also, aber das ist halt so, man bewirbt sich, man kriegt die Zusage, dann verhandeln wir den Vertrag. Also ich sage jetzt mal einfach, dann bekommt man das Geld. Das dauert in Wahrheit ein bisschen. Aber dann sind wir beim Thema Unternehmer. Dann suchen wir denen jetzt nicht eine Wohnung. Wir sagen denen auch nicht, wie sie nach Berlin kommen. Also wir sagen halt, wir treffen uns um 10 Uhr in Berlin und dann erwarten wir, dass alle da sind. Und wenn dann einer fragt, helfen wir. Gerade bei dem Wohnungsthema ist Sabella natürlich ganz aktiv und hilft und netzwerkt und so weiter. Aber wir vermitteln denen jetzt nichts. Da wollen wir auch schon so ein bisschen sehen, dass die es halt packen. Das ist Voraussetzung in den Calls, dass wir sagen, wer von euch kommt 6 Monate nach Hamburg? Dann muss der auch jetzt nicht durchgängig da sein. Nächste Woche ist halt ein bisschen weniger los. Dann müssen die nicht da rumhängen. Aber andererseits haben sie bei uns halt die Arbeitsplätze, können sie nutzen. Aber wie Sie unterkommen und wie Sie bevorzugt wurden und so, ist am Ende natürlich Ihre Sache. Jetzt, Ihr Kollege aus Finnland wohnte, hatte jetzt ein Zimmer über Vermittlung, das war ein bisschen weit draußen. Da sagen wir ihm auch, guck mal lieber Zentrale oder so. Das natürlich, aber wir haben jetzt keine eigene Vermittlung.
So, ihr macht ja nicht nur euer 6-monatiges Programm, sondern ihr macht ja auch ganz viele Hackathons. Ist das, also sind das so 2 Standbeine oder gehört das alles für euch irgendwie zusammen?
Es gehört zusammen, es ist eine Strategie, ne? Weil ja. wir Leute auch ermutigen müssen, später sich zu bewerben und kreative Ideen zu haben und einfach probieren. Und wenn die Leute das getestet haben und sagen, wow, das ist mega cool, vielleicht entdecken sie ein anderes Teil ihres Lebens und sagen, jetzt machen wir vielleicht eine Startup oder jetzt bewerben wir uns oder sie sagen das weiter und es ist so ein Weg, Leute zu ermutigen, was zu machen. Und auch für die Firma, die das mit uns organisiert, das ist für sie quasi eine Tour, die sich aufmacht und die lassen kreative Köpfe an verrückte Ideen arbeiten.
Aber generell, wir machen ja, also Hackathons ist ein großes Thema, wir machen dieses Media-Match-Ding, aber ganz bewusst machen wir das immer alles unter der NMA-Flagge, weil da sind wir beim Thema, kennt man euch? Ja, man kennt uns halt jetzt nach 3 Jahren im Markt. Und da, aber das bleibt ja nicht so, darum müssen wir dann natürlich viel für tun. Und das ist natürlich sowas, womit wir ganz klar unsere Marke stärken wollen, dass man uns damit verbindet, dass wir auch was zu erzählen haben, dass wir unsere Teams einbinden können.
Aber wir haben schon viele Leute, die immer wieder zu unseren NMA-Hackathons kommen. Und das freut uns sehr. Also wir haben schon eine Community gebaut. Ja.
Habt ihr schon den nächsten Hackathon geplant? Dann könnt ihr jetzt ein bisschen...
Alles findet man, die ganzen Infos in unserer Webseite oder, ganz wichtig, Newsletter anmelden. Dann bekommt man alle Infos. Wir hatten letzte Woche 1 gehabt, zusammen mit Weisha Media. Das war sehr gut und ich bin immer noch kaputt. Sorry.
Ja, wir haben ja auch schon 2 Hackathons, glaube ich, zusammen gemacht, sogar die beiden PR-Hackathons. Und das stimmt so ein bisschen, was du gesagt hast, dass man da so ein bisschen als normaler Angestellter so ein bisschen Startup-Luft schnuppern kann und so, ach, ja, so kreativ kann man auch arbeiten, einfach so, ne, spontan irgendwas jetzt sofort ganz hart arbeiten, hat man dann irgendwas geschafft am Ende. Also das eine ganz gute Werbeplattform für euch.
Hast du schon eine Idee gehabt? Vielleicht kannst du dich in der Zukunft bewerben.
Ey, das Ding ist, ich habe immer ganz gute Ideen, aber dann vergesse ich die immer wieder.
Und du brauchst noch einen BWLer dazu.
Und ich brauche noch einen BWLer dazu, das stimmt. Genau, weil ich könnte auch das Kreative machen. Ich könnte, glaube ich, nicht meine Rechnung pünktlich bezahlen, weil ja, dafür muss man sich organisieren. Ja, hast du noch Fragen, Janina?
Nee, das war schon so viel Input.
Es ist viel, viel, was passiert, sehr verrückt, sehr innovativ, sehr spontan. Aber vielen Dank für die Einladung heute und wir haben es geschafft.
Wir danken euch.
Ich hoffe, dass alles deutlich war, wenn nicht,
wieder.
Aber es passt ja auch zu eurer internationalen Kultur, dass du aus Spanien halt auch so redest, das ist perfekt, ne? Nee, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ne? Also spannend mal von innen zu hören, wie der NMA funktioniert, von dem man immer so viel hört, wie Startup-Kultur im echten Leben funktioniert. Und ich bin sicher, dass wir noch hier und da mal wieder euch begegnen werden.
Genau. Bitte. Wer Ideen hat, kann sich dauerhaft...
Genau, der neue Batch startet im Januar und Bewerbungen sind jederzeit möglich.
Ja. Super. Tschüss. Vielen Dank.
Danke euch.
Genau, vielen Dank auch liebe Zuhörer, dass ihr dabei geblieben seid. Wir hören uns wie immer in 2 Wochen wieder. Ich war Michael und meine Kollegin wie immer
Janina.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.